Hallo, guten Abend zusammen. Freut mich, dass ihr trotz dem Regen, durch den Regen hierher gekommen seid und nicht euch zu Hause am Stream das gemütlich gemacht habt, sondern live hier vor Ort seid. Es geht heute Abend um digitale Selbstverteidigung, ein Thema, das die DigiGuess eigentlich grundsätzlich sehr fördert. Aber unser Gast heute stellt die provokative Frage, ob das vielleicht ein Irrweg ist. Bevor er uns allenfalls von etwas anderem überzeugen würde, mache ich noch ein bisschen Werbung für die digitale Selbstverteidigung der DigiGuess. Die DigiGuess stellt Tor-Server und Secure DNS-Server zur Verfügung. Das ist leider nicht ganz gratis und um die Fortführung für die nächsten 2 Jahre dieser Server sicherstellen zu können, läuft zurzeit eine Crowdfunding Aktion. Wir haben dafür extra ein eigenes Tool geschrieben, das datensparsam ist. Wir können auch sagen, die DigiGuess nimmt gerne das Geld, aber sicher nicht eure Daten. Also wer gerne diese Bemühungen der DigiGuess unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, dies unter digiguess.ca/sichersurfen zu tun. Ja, normalerweise ist der Ablauf so, dass wir jetzt in dem Teil, wo wir hier sind, der dauert etwa 1 Stunde, mit der Einführung des Gastes ins Thema, nachher einem Diskussionsteil, moderierten Diskussionsteil, der auch gestreamt wird. Also wenn ihr in diesem Teil Fragen stellt, seid euch bewusst, es ist auch für Leute, die nicht im Raum sind, seid ihr zu hören. Wir werden uns dann nach einer guten Stunde vom Stream verabschieden. Dann können wir noch etwas privater weiter diskutieren. Da möchte ich recht herzlich dem Debattierhaus Karl danken, dass sie uns den Raum zur Verfügung stellen. Der WOZ möchte ich danken, dass sie ein Inserat geschaltet haben, um den Abend heute anzukündigen. Und dem WOG möchte ich danken, dass sie uns Server für Streaming und die Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Ja, der Gast mit der provokativen Frage heute Abend ist Chris Bühler. Ihr kennt ihn vielleicht, er ist ab und zu auf DigiGuess-Bühnen zu sehen, zum Beispiel auch am Winterkongress. Trotzdem möchte ich kurz etwas über ihn sagen. Er ist lizenzierter Philosoph und Cyberethiker. Er hat ein Hackerherz und hat Campaignerblut und er mag clevere Mechaniken. Begrüßt ihn mit einem herzlichen Applaus.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt gerade mein Mic-Check, so wie das klingt. Hört man mich auch draußen am Stream? Also hallo hier im Saal, hallo auch an alle im Stream. Ich habe einen ziemlich langen Tag schon hinter mir, also wenn ich jetzt dann gleich nur noch Blödsinn erzähle, merkt euch vor allem den Teil mit der Spende an die DigiGuess. Das unterstütze ich natürlich bei aller Skepsis gegenüber der digitalen Selbstverteidigung, wo ich eben die These aufstellen werde, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, um etwas zu tun. Natürlich auch bin ich dann gespannt auf die Diskussion nachher mit euch. Was erwartet euch heute? Ich will natürlich nicht einfach nur die digitale Selbstverteidigung fertig machen. Ich will sie nach allen Regeln der Kunst demontieren. Deshalb schauen wir uns zuerst mal kurz Motive und auch Vorteile an, die ich da durchaus ja auch sehe, der digitalen Selbstverteidigung, die ich übrigens im Folgenden mit DSV abkürzen werde, also einfach ohne das GO der Datenschutzgrundverordnung. So könnt ihr euch das merken, dann ist die Verwirrung komplett. Dann natürlich eben das Kernstück wird sein Irrweg. Wieso halte ich die digitale Selbstverteidigung, wie wir sie heute meistens verstehen, für einen Irrweg? Und ich bin ein großer Freund nicht nur vom Bashen, sondern eben auch versuchen, zumindest konkrete Lösungsvorschläge zu machen. Das werde ich auch heute natürlich probieren. Und am Schluss, was euch heute größtenteils erspart bleibt, ist eben der Ethiker. Also ich werde nicht einen großen Vortrag über Cyberethik und wieso nicht und was daran so toll ist, halten. Heute ist eher das Campaignerherz, aber ganz am Schluss bin ich natürlich wieder Ethiker, der euch nicht sagen will, was ihr jetzt für richtig oder falsch halten müsst, sondern ich stelle euch natürlich die bekannte Frage aus der Matrix ein bisschen anders. Für alle, die dann denken, ja, das ist sowieso nur langweilig, oder die denken, das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen, mir fehlen da die Grundlagen. Es gibt einen exzellenten Vortrag von diesem Winterkongress von Lukas Hess, den ich auch sehr empfehlen kann. Ich hatte ehrlich gesagt etwas Angst, als ich mir den angeguckt habe. Ich konnte selber nicht ausmachen, ups, ich habe heute gar nichts Neues zu erzählen. Als ich ihn dann gesehen hatte, habe ich gedacht, das ist super, das passt wirklich gut drauf. Lukas geht etwas stärker auf die Grundlagen auch ein, geht natürlich stärker auch darauf ein, was wirklich eben gut und sinnvoll ist an der digitalen Selbstverteidigung. Was aber auch problematisch ist, ganz konkret in Bezug auf den politischen Aktivismus. Da setze ich dann eben an, also ich werde eher ein bisschen allgemeiner sein als das, was er macht. Ich setze aber auch an, eben bei den Lösungsvorschlägen, da werde ich ein bisschen eher in die Tiefe gehen. Also wenn ihr euch langweilt und genug gutes Netz habt hier drin, könnt ihr einfach den Vortrag von Lukas anschauen, während ich hier vor mich hin quassle. Aber macht das natürlich gerne auch nachher. Zuerst aber jetzt mal, das geht jetzt noch an die Leute im Saal, ich möchte gerne dann nachher auch die Leute, die draußen zuschauen, aber wo muss ich eigentlich hinschauen, so in die Höhe zu den Leuten, die draußen da sind. Jetzt eben mal die Leute im Saal drin mal so ein bisschen herausfinden, ja, wie steht ihr eigentlich mit der digitalen Selbstverteidigung? Seid ihr da schon richtige Ninjas? Habt ihr schwarze Gurte? Gebt doch kurz Handzeichen gerne. Erste Frage, wer weiß hier drin, was ein VPN ist? Das erstaunt mich bei dieser Gruppe hier weniger. Wer nutzt Scriptblocker in seinem Browser? Auch das erstaunt mich nicht so stark. Ich hätte jetzt vielleicht doch mit ein bisschen weniger Leuten gerechnet. Aber, ja. Wer verschlüsselt seine E-Mails? Ja, jetzt kommt die Frage, die mich interessiert. Wer erhält auch verschlüsselte E-Mails zurück? Okay, das sind wahrscheinlich die richtigen Nerds und merkt euch das, also nicht das mit den Nerds, aber genau diese Frage finde ich eben, da werde ich darauf zurückkommen, wieso das ist eines der Probleme der digitalen Selbstverteidigung auch ist. Jetzt noch kurz der Backcheck, wer hat aus Privatsphärengründen nie aufgestreckt? Das ist immerhin konsequent, ah doch, jemand erwischt, sehr gut. Das ist eine spannende Frage. Darf ich die für die Diskussion? Ich glaube, da kann man lange darüber diskutieren. Das sparen wir uns für die Diskussion auf. Vielen Dank. Ja. Übrigens, also danke für den Zwischenruf. Ich werde unendlich lange sprechen. Ihr dürft das aber gerne jederzeit unterbrechen. Und wenn ihr inhaltliche Nachfragen oder so habt, vielleicht vertagen wir das dann auch auf die Diskussion. Aber wenn irgendwas unklar ist, unterbrecht mich kurz. Es wird dann einfach noch unglaublich unendlich viel länger. Deshalb starte ich jetzt auch gleich eben mit dem Versprechen Selbstverteidigung in der Praxis. Was sind da die Motive? Da muss ich, glaube ich, jetzt tatsächlich hier drin auch nicht mehr die lange Einführung machen. Den Herrn, den kennt ihr wahrscheinlich alle, Edward Snowden, wahrscheinlich auch sein Bonmot, das aufsetzt auf ein anderes. Also wer nichts zu verbergen hat, der hat ja auch nichts zu befürchten. Das war ja sogar der Slogan übrigens einer britischen Kampagne für Closed Circuit Television, also für Kameraüberwachung im öffentlichen Raum, hat man ernsthaft so gesagt und Snowden hat daran angehängt gesagt, ja, okay, das ist ja dasselbe, wenn ich sage, ja, Redefreiheit ist mir ja egal, ich habe ja eh nichts zu sagen. Ich glaube, bis dahin sind wir uns alle einig, ja, das ist eben ein Thema, also die Privatsphäre. Es gibt ja verschiedene Gründe, wieso man digitale Selbstverteidigung sich da üben will, aber Privatsphäre, Schutz der eigenen Daten auch, das ist einer der Gründe. Und das ist ja auch klar, die digitale Selbstverteidigung hat natürlich ihre Vorteile. Da gehe ich jetzt eben relativ schnell drüber und verweise sehr gerne auch eben an den Vortrag von Lukas, der da noch ein bisschen mehr im Detail drin geht. So ein Punkt ist, und das finde ich wirklich, das hat was, steigert die Digitalkompetenz. Also denkt an die Frage nach dem Scriptblocker. Ich weiß nicht, wie viele jetzt Vollprofis, Entwickler, Entwicklerinnen da drin sind beispielsweise, die da natürlich gut drin sind. Aber bei mir zum Beispiel war das wirklich so interessant. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, vielleicht erzähle ich euch jetzt Märchen, aber ich glaube, das Konzept CDN, also Content Delivery Network, habe ich eigentlich durch meinen Scriptblocker, bin ich zuerst darauf aufmerksam geworden, weil da halt eben immer Skripte drin waren, die cdn.domain.irgendwas waren. Und ich dachte, was ist das mal und so. Also man lernt eigentlich Learning by Doing, wenn man nicht einfach den, also nicht mit uBlock Origin quasi den Autopiloten reinnimmt, sondern vielleicht ein Tool nimmt, wo man sich die Dinge auch noch ein bisschen anschauen muss. Das finde ich durchaus praktisch. Man kann auch, also mehr Basic, ich wusste natürlich damals schon, was JavaScript ist, aber das wissen längst nicht alle, unglaublich, ja, aber nicht alle Leute wissen, was JavaScript ist und was das mit Browsen zu tun hat. Und da lernt man dann plötzlich vielleicht auch so ein bisschen, ah Moment, ich muss ja nicht einfach alle Skripte zulassen. Ich kann ja selektiv die ganzen, das ist ja auch nett, also add.irgendwas ist meistens das, was man dann mal als erstes geblockt lässt. Also kann man tatsächlich etwas lernen. Das finde ich wirklich, das ist einer der Vorteile, vielleicht nicht super effizient, aber das ist einer der Vorteile der digitalen Selbstverteidigung. Dann natürlich eben der Schutz der eigenen Privatsphäre. Also wenn man das macht, kann man die eigene Privatsphäre auch bis zu einem gewissen Grad schützen. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, das ich dann noch ein bisschen vertiefen möchte. Den absoluten Schutz, ich hoffe, da sind wir uns auch einig, den gibt es leider nicht. Also auch wenn man alles Mögliche macht, kann man sich wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad schützen. Und das, was ich auch, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, man macht das nur fürs gute Gefühl. Aber ich finde es tatsächlich, das ist nicht irrelevant. Also wir haben ja häufig so ein großes Ohnmachtsgefühl gegenüber all die großen Konzerne, die wissen eh alles, ich kann da gar nichts machen. Und wenn man weiß, ich kann wenigstens eben ein paar Skripte blocken, selbst wenn das nur bedingt effizient oder effektiv wäre, es bringt zumindest ein bisschen das Gefühl, es gibt eine gewisse Souveränität. Die Kehrseite davon, und das wäre dann vielleicht eine Frage, die ich gerne zurück dann in den Saal spielen würde für die Diskussion, ist tatsächlich, ja, gibt es mir wirklich dieses gute Gefühl oder ist es nicht so, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto paranoider werde ich. Also manchmal habe ich das Gefühl, mir geht das ein bisschen so, ich frage jetzt nicht nach Händen im Saal, wie das ist. Und dann gibt es auch noch etwas Spannendes, den sogenannten Chilling-Effekt, also dass man sich eben auch, wenn man sich aktiv mit der Materie, das ist weniger die digitale Selbstverteidigung im engeren Sinn, sondern eben die Materie Privatsphäre, Schutz der eigenen Privatsphäre, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann beginnt relativ schnell vielleicht auch die Schere im Kopf. Also dann überlegt man sich, ja, soll ich das jetzt wirklich hier posten? Soll ich das in meinen Blog schreiben? Soll ich das so schreiben und vielleicht ein bisschen harmloser, als Dani vorher gesagt hat, ja, das wird alles aufgezeichnet. Ich habe gedacht, soll ich noch mal zur Hintertür raus oder will ich, dass das auf immer und ewig im Netz bleibt? Das ist sicher, das ist noch mal so eine Thematik, die da dazukommt. Nochmals, ich mache jetzt Dauerwerbung für Lukas, aber auch er nimmt das noch mal auf in seinem Vortrag und das ist etwas, was ich sehr gerne auch mit euch dann im Anschluss noch diskutieren möchte. So viel Gutes zur digitalen Selbstverteidigung, jetzt aber gehen wir doch mal ans Eingemachte. Level 1 ist für mich die bekannten Probleme. Ich habe die mal so genannt, weil das ja hoffentlich oder vielleicht nicht die großen Überraschungen sind für euch. Also mal zum einen, ein großes Thema ist einfach, und das kennen alle, die das machen, der persönliche Aufwand, der ist groß bis enorm. Also je besser man sich selber schützen will, desto schwieriger wird es, beziehungsweise desto aufwendiger wird es auch, das wirklich zu machen. Ich habe eine eigene Anekdote, ich erinnere mich mal einer Freundin, die hat ein neues Handy und die kam dann zu mir und sagte, kannst du mir mal helfen, das Alte aufs Neue zu transferieren, möglichst alles ohne Cloud und so einzurichten. Und die waren so total so, jetzt sind wir da einen ganzen Abend da gesessen und wenn ich das einfach über die App gemacht hätte, ein Klick, und es wäre gewesen. Also es ist immer so ein Thema Convenience versus Privacy. Schwierig. Das ist schlechtes Deutsch, ja, ich weiß, aber ich habe es extra so geschrieben. Ich habe vorher gesagt, wir bauen Digitalkompetenzen auf, aber ich bin auch der Meinung, wir bauen da eben unnötige Digitalkompetenzen auf, die nötig sind, wenn wir das mit der digitalen Selbstverteidigung durchziehen wollen. Aber eben eigentlich wären sie unnötig, denn muss wirklich jeder User wissen, was ein CDN ist? Also da glaube ich, nein, eigentlich so ein bisschen entspannt im Websurfen, ohne sich mit der ganzen Infrastruktur auseinanderzusetzen, das wäre doch durchaus auch eine schöne Sache. Da ein bisschen Provokation drin, das mache ich vor allem, weil ich selbst auch mit eingeschlossen bin. Wem ist Invidious ein Begriff? Ja, ich sehe, wir haben da eine Profi-Liga hier drin im Saal. Ich weiß nicht, wie viele vor ihren Computern zu Hause sitzen und auch mit aufstrecken. Das ist sicher gut für die Rückenmuskulatur oder so. Ich denke nachher noch auch an euch, da könnt ihr dann auch noch direkt mitmachen. Aber genau, Invidious, das ist ein Frontend, das eigentlich eben die ganzen YouTube-Videos, also das Anschauen der YouTube-Videos ermöglicht, ohne dass man direkt auf YouTube ist. Es ist schon deshalb nur super angenehm, jedes Mal, wenn ich dann wieder auf YouTube gehen muss, weil ja nicht alle Videos gehen. Puh, so viel Werbung und das bleibt mir alles erspart, das ist super. Aber, und hier kommt der Schmarotzerteil oder man kann Parasiten, Trittbrettfahrer, wie auch immer sagen, das funktioniert nur so lange, als wir eine Minderheit sind. Also wenn natürlich mehr Leute das machen, irgendwann wird das, also Google weiß das natürlich, dass es diese Lösungen gibt, ist nur, wenn die dann auch wieder ein bisschen geblockt und so, muss man an einen anderen Server gehen. Also die Problematik da, die ist durchaus bekannt. Wenn jetzt eine signifikante Zahl von Menschen das nutzen würde, dann würde wahrscheinlich der Riegel ziemlich schnell geschoben. Dann das Märchen von der Datensparsamkeit, das erzähle ich euch auch nicht in aller Länge, weil ich euch gleich zum Filetstück begleiten möchte, aber ich möchte es kurz erwähnen, denn häufig glauben die Leute, ja, ich denke alle Leute im Saal, also so wie ich das bei euch sehe, ich habe das Gefühl, ja, da seid ihr längst drüber hinweg, aber die denken so, okay, ich habe jetzt einen Scriptblocker, ich habe irgendwie meine Cookies weg, ich schicke verschlüsselte Mails, mir kann nichts mehr passieren, ich bin safe. Dass sie, ja, ich sehe Kopfschütteln, berechtigtes Kopfschütteln im Raum, dass sie Freunde haben, hoffentlich auch außerhalb der Bubble, die immer noch auf WhatsApp sind und die immer noch eure Telefonnummer in ihren Adressbüchern haben, das geht manchmal etwas vergessen. Das heißt, Datensparsamkeit, schön. Super aufwendig natürlich, wenn ihr das wirklich konsequent machen wollt, aber wenn ihr die richtigen Freunde habt, ist eigentlich alles von euch trotzdem in irgendeiner Form in irgendwelchen Datenbanken gespeichert. Und dann so als letzter kurzer Punkt muss man auch, ich habe vorhin schon von Babel gesprochen, und Hand aufs Herz, ich weiß nicht, wie das so eben mit euch ist, wenn ihr da mal ein bisschen mit Leuten, ist nur einen halben Schritt, die nicht so techy sind oder nicht so in der Thematik, keine Affinität für die Thematik haben, wenn ihr schon ein bisschen aus der Bubble raus seid, no one cares. Also vielleicht hört man dann schon mal, ja, ich habe da was gelesen im Tag, ja, WhatsApp, das ist nicht so cool, aber Freema kostet 3 Franken. Hey, also da bin ich lieber bei gratis WhatsApp. Die Frage, die ich hier schon mal aufwerfen möchte, ist ja, no one cares, but should they? Also sollten wir uns darum kümmern oder eben sollten wir ein Netz haben, in dem wir uns gar nicht darum um solche Dinge kümmern müssen? Wie gesagt, das war Level 1. Ich glaube, es ist schon ziemlich genug Futter, wir können eigentlich schon hier aufhören. Aber was ich euch jetzt zeigen möchte, ist, wo ich das wirkliche Problem eigentlich der digitalen Selbstverteidigung sehe. Wieso ich wirklich glaube, dass digitale Selbstverteidigung allein eine schlechte Idee ist. Und dafür nehme ich euch mit auf einen kleinen Exkurs. Ich habe auch lange Zeit im Grünlichtmilieu gearbeitet. Und da ist natürlich das Klimakrise ein großes Thema. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich beschäftige mich immer mit den großen Herausforderungen der Menschheit, Klima und Digitalisierung. Ich habe so, also das ist vielleicht auch meine Brille, aber so, das sind, glaube ich, so wirklich die beiden Riesenthemen, die gesamte Menschheit so beschäftigen. Ja, schöne Kampagne vom WWF vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Weniger fliegen hilft schon viel. Du musst nicht perfekt sein, um das Klima zu schützen. Also der WWF ermuntert uns quasi nicht zur digitalen Selbstverteidigung, aber eben um auch etwas fürs Klima zu tun. Und jetzt nimmt mich kurz Wunder. Ich sehe, technisch seid ihr ja super beschlagen. Thema Footprint, also der persönliche CO2-Fußabdruck, ist ja ein großes Thema. Und da nimmt mich jetzt kurz Wunder, zückt doch mal eure Handys, beziehungsweise jetzt die Menschen, die von zu Hause anschauen, würde ich da gerne auch mit einbeziehen. Ihr könnt natürlich diesen Code auch eingeben und mitmachen. Auf Menti, jetzt merke ich gerade, ich habe ein kleines Problem, ich habe, glaube ich, noch gar kein Netz hier. Also während ihr abstimmt, versuche ich hier ganz kurz noch ins Netz reinzukommen mit meinem Computer und dann schauen wir mal, wer diesen Footprint-Rechner erfunden hat. BP, Ölfirma, Greenpeace, kennt ihr hoffentlich, WWF hoffentlich auch, beides Umweltorganisationen oder Roger Schawinski. Ich glaube, der Fall müsste da klar sein, aber ich bin gespannt, wie ihr da abstimmt.
Wieso sollten wir Das ist die richtige Frage. Ich hab darauf gewartet, dass sie kommt. Ja. Aber da ihr ja alle Skriptblocker habt und wisst, wie ihr sie genau einstellen müsst, habe ich gedacht, ihr kommt damit klar. Ja. Und übrigens, also die Frage ist natürlich etwas so gesagt, sie ist gar nicht so dumm, denn da sind wir eigentlich wieder beim ersten Problem auf der letzten Folie, das ich genannt habe, nämlich eben das Thema Convenience. Also es gibt Open Source Tools, für die genau dasselbe machen wie Menti. Aber die sind einfach verdammt mühsam in der Bedienung und bis ich die dann auf mein PowerPoint ein und gestern, also beziehungsweise heute, morgen um 2:30 habe ich gedacht, ach, scheiß drauf, ich mach's jetzt doch mit Menti. Ihr seht, so funktioniert das dann halt. So, jetzt stresse ich möglicherweise die Technik hier ein wenig, indem dass ich noch ein anderes Fenster brauche. Aber ich ziehe das jetzt einfach mal rüber auf den anderen. Ja, die Technik lacht noch und zeigt Daumen nach oben. Das werde ich mal als gutes Zeichen. Ja, ich bin total enttäuscht. Ich habe gedacht, ich kann euch da so richtig... Also jemand hat total guten Humor wie ich. Roger Schawinski hat ja alles erfunden, aber das nicht. Aber viele von euch haben offensichtlich tatsächlich schon gewusst, dass es ausgerechnet ein Erdölkonzern war, der den Footprint-Rechner erfunden hat. Das ist 2006, musste ich via Wayback Machine wieder aus der Versenkung hochholen. It's time to go on a low carbon diet. Ist doch wunderschön. Also, das heißt übrigens, die Kampagne war dann BP Beyond Petroleum. Also da muss man doch dafür sein. Also für mich ist da nur die Frage, wieso will das ein Erdölkonzern machen? Und jetzt kommt, glaube ich, das längste Fremdwort des Abends. Keine Panik, ich erkläre euch das gleich noch. Aber es kommt dann auch ein wissenschaftliches Paper noch dazu, das ich versucht habe, so ein bisschen vereinfacht darzustellen, aber dass das Herzstück meiner Argumentation ist. Nennen wir es einfach mal Responsibilization. Offenbar habe ich beim Apéro noch nicht zu stark ins Glas geschaut, ich kann das noch sagen. Alle, die nicht so sicher sind, ob sie noch ein Bier nehmen sollten oder nicht, sagen mal Responsibilization, wenn ihr es noch sagen könnt, dann liegt auf jeden Fall noch ein Bier drin. Spaß beiseite, was heißt das? Die Idee ist eigentlich die, wir geben die Verantwortung für eine globale Krise, für ein globales Problem. Ich versuche jetzt nochmal darüber zu tigern und zu schauen, ob ich im Bild bleibe. Solange die Technik noch lacht, bin ich wahrscheinlich noch im Bild. Das Problem ist, hey, wir haben eine globale Krise und eigentlich bist du schuld, weil du fliegst, du isst Fleisch, du heizt über 20 Grad. Ich kann gerne noch weitermachen, also wenn man genug lange in diesem Milieu gearbeitet hat, weiß man, am besten geht ihr in den Keller, legt euch da hin und flach atmen, denn auch ihr stoßt mit dem Atem CO2 aus. Das ist genau der Punkt, den natürlich BP mit seiner Kampagne, mit seiner Ablenkungskampagne da machen wollte. Also nicht wir, der Erdölkonzern sind die da eigentlich das Problem sind, sondern du. Aber, hey, es wird noch viel besser. Du kannst diesen Klimawandel auch aufhalten. Eben, iss weniger Fleisch, flieg weniger. Heize kälter. Alle diese Dinge, die man dann sagt. Und das ist aber eigentlich eine Scheinlösung, denn, und jetzt muss ich schauen, wie lange ich da noch im Frame drin bin, man hat dann auch herausgefunden in verschiedenen Forschungen, das ist das Paper, das ich euch gleich noch ein bisschen vorstellen werde, wenn man so einen Green Nudge macht, also einfach so etwas Kleines, so eben, ja, statt 25 Grad, versucht doch mal mit 24 in der Wohnung. Denken die Leute, ja, super, das mache ich. Was viel effektiver wäre, nämlich eine Besteuerung der CO2-Ausstoßes, das lehnt man dann ab, weil... Also häufig auch Rebound-Effekt, das hat man ja schon gemacht. Übrigens dasselbe auch mit dem Fliegen, das ist mein Lieblingsbeispiel. Der Teebeutel, so, ich entsorge jetzt meinen Teebeutel schön im Kompost. Übrigens auch ganz böse, weil häufig sind die gar nicht kompostierbar und so. Aber trotzdem, ich habe jetzt meinen Teebeutel entsorgt, gutes Gewissen. Jetzt kann ich mich auch ein bisschen belohnen. Jetzt gehe ich den Flug auf die Seychellen buchen. Rebound-Effekt, sagt man dem. Klingt absurd, ihr lacht, wir machen es alle ein bisschen. Aber genau darauf hat natürlich der Erdölkonzern damit auch abgestellt, dass quasi die Schuldfrage so ein bisschen verteilt und diffundiert wird auf die breite Bevölkerung. Aber, und jetzt komme ich eben zu der also angedrohten Studie, mir ist es einfach wichtig, dass ihr hier die Quelle auch habt. Unten, es ist vielleicht ein bisschen klein, aber ich stelle die natürlich auch, die Folien stelle ich dann gerne noch zur Verfügung. Mir ist es wichtig, dass das wirklich auch belegt ist, weil für mich, also jedes Mal, wenn ich diese BP-Geschichte mit dem Footprint-Rechner wieder irgendwie in einem Zusammenhang brauche, recherchiere ich nochmal neu, weil das klingt auch für mich so nach Verschwörungstheorie. Da möchte ich wirklich wissen, ist das wissenschaftlich belegt, aber offenbar selbst BP selbst behauptet das, ja. Aber genau in dieser Studie, da haben das zwei Forscher letztes Jahr, haben da ausführlich darüber was geschrieben. Und die haben eben herausgefunden, ja, die Geschichte zeigt, dass die Lösung auf persönliche Unzulänglichkeit, das ist eben nicht das Individuum zu stärken oder zu fordern, sondern das System zu verändern. Dafür, und ich finde das eben ein spannendes Konzept auch, wie ihr dann gleich sehen werdet, der Exkurs, der lange Exkurs, ist gleich fertig. Wieso ich das auch für die digitale Selbstverteidigung sehe, ist, die Frage ist also ein bisschen, wo setzen wir an? Eben, es gibt diesen iFrame, das ist jetzt für alle, die ein bisschen HTML programmieren können, wem ist es gerade kalt den Rücken runtergelaufen? Nein, das ist nicht der iFrame aus dem HTML-Tag gemeint, sondern das ist der Individual Frame, also das individuelle Verhalten, damit kannst du die Welt verändern. Das ist der Ansatz, der natürlich da gefahren wird mit ja, Klimawandel, fliegt du weniger Fleisch etc. Auf der anderen Seite haben wir den S-Frame oder eben den System-Frame, der sagt, nein, eben wir müssen das System ändern. Nicht du alleine kannst da was machen, sondern da brauchen wir ganz andere Ansätze, damit da draus was wird. Und das ist jetzt eben genau das, was ich auch behaupte, ist das eigentliche Problem mit der digitalen Selbstverteidigung. Wir sind, und deshalb, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist vorher, dass ich da sehr intensiv betont habe, der Vorteil ist der digitalen Selbstverteidigung, ihr könnt eure eigene Privatsphäre schützen. Das System bleibt genau gleich. Also in einem gewissen Sinn, ein bisschen hart formuliert, könnte man sagen, wenn ihr digitale Selbstverteidigung praktiziert, dann stützt ihr eigentlich das System. Also ihr spielt in den Regeln des Spiels mit, wie es jetzt ist. Die großen Konzerne machen halt alles Mögliche. Regulierung möglichst mal da abwehren und die User sollen den Scriptblocker bei sich installieren. Auch, also ich frage mich immer wieder, wieso ist es so kompliziert? Ich sage das extra so, die meisten von euch werden wahrscheinlich denken, es ist nicht so schwierig, Mails zu verschlüsseln, es ist tatsächlich nicht so schwierig, aber wieso ist es nicht schon längst ein viel einfacher, eben convenient User Experience einzubauender Standard in jedem Mail-Client? Jetzt komme ich in die Verschwörungstheorie, wenn ich sage, ja, das wird doch seine Gründe haben. Deshalb stoppe ich hier gleich wieder und zitiere nochmal eine Autorität, kann man glaube ich durchaus sagen. Jewgeni Morozov ist wahrscheinlich auch den meisten hier als Internetaktivist der frühen Stunde ein Begriff. Und ich finde, er hat eine sehr schöne Analogie gemacht. Das war, also wahrscheinlich hat er sie mehrmals gemacht, aber ich habe sie gehört in der Sternstunde Philosophie. Irgendwann letztes Jahr kann man sich auch nachhören. Und er sagt, hey, wenn es in einer Stadt keine Verkehrsinfrastruktur gibt, dann würde die nie auf die Idee kommen zu sagen, ja gut, dann baue ich die Straße halt selber. Aber eigentlich ist es genau die Analogie zu dem, was im Web passiert. Also okay, wenn wir halt nicht geschützt sind, dann müssen wir halt irgendwelche Tools nutzen, die dann auch kompliziert sind und die uns zum Beispiel auch eben wieder die User Experience schlechter machen, weil ich dann erstmal 100 Scripts ein- und ausschalten muss, um zu sehen, ja, wo ist jetzt das Bild versteckt oder von welchem Server werden die Bilder gezogen. Das heißt eigentlich, also und das sage ich auch eben Morozov selbst, es ist ein systemisches Problem. Ich möchte euch das kurz auch die Problematik an einem durchaus persönlichen und konkreten Beispiel hier zeigen. Das ist jetzt so ein Eye-Level-Beispiel von mir selbst, von, jetzt muss ich rasch schielen, genau 2020 war das. Da gab es, ich glaube, es gab auch mehrere Artikel, aber Watson hat da herausgefunden, ja, die Migros hat eine neue Kamerasoftware, also die Läden sind ja eh schon lange videoüberwacht, aber jetzt machen sie das sogar noch mit einem Profiling, also sie schauen an, gibt es bestimmte Verhalten, die besonders verdächtig sind, also Leute, die sich irgendwie auffällig bewegen oder so, und dann machen wir ein Profil draus und überwachen so die Leute. Und ich fand, hey, Es geht gar nicht, schön. Doch ich glaube, es war eben nicht viel mehr als dieser Watson-Artikel, der da mal da ist. Und dann habe ich halt mal nachgefragt, also klassisches Individual-Ding auf Twitter. Ich habe es ein bisschen abgekürzt, es war ein bisschen länger, aber zuerst mal kam einfach gar nichts von der Migro. Und ich habe eben zuerst mal freundlich nachgefragt, ja, wie ist das eigentlich? Also stimmt das überhaupt? Was ist damit los und so? Und nach einigem Hin und Her kam dann eben, danke für die Rückmeldung, aber wir sagen nichts öffentlich zu unseren Sicherheitsmaßnahmen. Kennen wir alle. Also wenn irgendwie was im Web ist, es ist aus Sicherheitsgründen und dann ist sowieso alles legitimiert. Hat eigentlich mit Sicherheit nichts zu tun. Es hat also verständlicherweise damit zu tun, dass sie nicht beklaut werden wollen in ihrem Laden. Das sehe ich durchaus ein, aber das Sicherheitsargument ist ein bisschen seltsam. Hier war es dann aber auch fertig. Wieso? Ich habe einfach den ganzen Tag auch noch ein, zwei andere Dinge zu tun, als die Migro 100-mal damit zu nerven, was jetzt genau das Problem ist und wieso sie mir da, also eben zuerst mal, stimmt das überhaupt, dann wieso könnt ihr mir nicht mehr Auskunft geben dazu? Hier ist einfach mal fertig. Aber wenn ihr Lust habt, geht auf den Thread und nagt die Migro noch ein bisschen. Aber wir sind dann immer noch auf dem Eye-Level. Schönes aktuelles Beispiel des System-Levels, eigentlich wieder begonnen mit einem Medienartikel, also der K-Tipp war, korrigiert mich, wenn ihr das besser wisst, aber ich glaube, der K-Tipp war der Erste, der diese Gesichtserkennung, vor allem ging es darum, aber es ging um die ganzen Personenerkennung und Tracking auf Bahnhöfen. Die haben nicht mal behauptet, es sei zu Sicherheitszwecken, sondern ganz klar, um dann Profile, Einkaufsprofile zu erstellen und wie heißt das so schön, zur Kundenabschöpfungsoptimierung oder irgendwie so war das Wort dazu. Aber in der Ausschreibung hieß es, also ich muss schnell, jemand aus dem Publikum, jemand Anonymes, das hat den Namen nicht gesagt, sagt Leitweg. Genau, ja, vielen Dank. Ich sage jetzt nicht Marcel, dass du es warst. Ich habe gemeint, in der Ausschreibung eben steht sogar was von dieser Kunden, wie eben Abschöpfungsoptimierung dann drin. Die SWE hat natürlich eine schöne Medienmitteilung gleich geschrieben. Nein, stimmt überhaupt nicht so, alles ein bisschen anders. Dann sind andere Medien aufgesprungen. Da verweise ich tatsächlich gerne auf den Artikel von Marcel, der das aufgedröselt hat. Adrienne Fichter hat auch auf dem DNIP-Blog noch etwas dazu geschrieben. Also Medien- und Digitalkompetenz wäre dann noch ein schönes Seitenthema. Aber was ich hier eigentlich in unserem Zusammenhang wichtig finde, ist, danach ist eben etwas passiert, nicht mehr auf dem individuellen Level, sondern ich bin froh, dass Algorithm Watch den Tweet gemacht hat und die DigiGuess ihn retweetet hat, sonst würde man denken, ja, ich will einfach da der DigiGuess das Loblied singen. Aber diese beiden Organisationen haben dann eben gesagt, im Moment, das geht so nicht, wir machen da etwas, haben Unterschriften gesammelt, also nicht mehr ein Individuum, das sich allein zu wehren versucht, sondern 17.069. Es gab eben noch weitere Medien, die da aufgesprungen sind. Und plötzlich war da ein Hebel da und eben man hat auf dieser Ebene gearbeitet und nicht, dass ein einzelnes Individuum das machen musste. Deshalb auch, also es ist schon ein bisschen, also ich hoffe, es ist recht offensichtlich, sage ich lieber auf dem S-Level arbeiten, also auf der Systemebene, als auf dem I-Level. Und dazu gehe ich nochmal kurz zurück zur Klimageschichte. Also Bill McKibben ist auch ein Klimawissenschaftler. Und der sagt, the trick is to take 5% of people who really care, also über den Klimawandel in seinem Fall natürlich, and make them count for far more than 5%. And the trick to that is democracy. Und das ist eigentlich der letzte Satz, ist für mich wichtig. Also es gibt in der Theorie, zivilen Ungehorsam, gibt es immer wieder, also die 5% sind nicht so wichtig, es gibt auch irgendwie 3,57% haben Gandhi gereicht, um ganz Indien dann eben umzukrempeln und um das zu ändern. Was, glaube ich, durchaus interessant ist, es braucht eben nicht die demokratischen 50,1%, sondern eigentlich reichen relativ wenig engagierte Leute, die aber eben mit dem System arbeiten oder in einem System arbeiten. Aber was das Essentielle für mich ist, eben der letzte Satz, Democracy, also Demokratie. Und das ist das, wofür ich jetzt wirklich eben plädieren möchte. Als Individuum sind wir relativ schwach. mit politischem Engagement haben wir eine Hebelwirkung. Politisches Engagement, das tönt immer ziemlich groß und vielleicht auch langweilig. Ich habe deshalb so eine, ich weiß nicht, es war nicht so ganz optimal optimal visualisiert vielleicht, aber die Spitze der Pyramide ist eben nicht das Effektivste, sondern es ist nur so die kleine Spitze, die am wenigsten Aufwand braucht. Also trotzdem aber, wenn ihr Dinge unterschreibt wie Petitionen, ich meine jetzt weniger Online-Petitionen, die nur zum E-Mail-Adressen sammeln sind, aber vor allem eben politische Vorstöße konkret, auch Initiativen auf Gemeindeebene bis natürlich auf Bundesebene, wo ihr halt abstimmen dürft jeweils. Das ist eigentlich nicht wahnsinnig viel, das es braucht. Also eine Unterschrift für euch, aber 100.000 zusammen, die ihr eben nicht selber sammeln müsst, sondern die dann organisiert gesammelt werden, die geben doch etwas. Dann natürlich eben geht abstimmen, get out to vote bei passenden Vorlagen. Also wenn schon mal Digitalthemen aufs Tapet kommen, geht da wirklich auch abstimmen, nutzt das. Und natürlich noch ein bisschen aufwendig vielleicht, aber der Hebel ist auch noch mal größer, wenn ihr gleich mal Politiker und Politikerinnen wählt, die eben eine gewisse Digitalkompetenz haben. Ich wollte gerne eine lange Liste machen und habe dann herausgefunden, die Liste wird leider nicht so wahnsinnig lang im Moment, da gibt es noch einiges zu tun. Aber deshalb auch quasi diese unterste, den Sockel der Pyramide, also man kann sie dann eben eigentlich auch rückwärts lesen, aber gleichzeitig, das ist natürlich das Aufwendigste, also anstatt dass ihr direkt zur, jetzt in dem Fall zur Migros geht, wie ich das getan habe, oder also zur Migros geht, Hannahs Herz war nicht so aufwendig für mich, diesen Tweet zu schreiben oder diese Tweets zu schreiben, aber trotzdem, ich direkt bei der Migros, mache nicht so viel. Wenn ich jetzt aber vielleicht zu einem Stadtzürcher Politiker gegangen wäre und gesagt hätte, du bist ja für so Konsumthemen und Bürgerrecht und so, machst du was und hast du das gesehen mit der Migros, dann wäre vielleicht ein Stein ins Rollen gekommen, weil das natürlich eben Personen sind, die auch wieder vernetzt sind. Ich habe mich dazu in der Vorbereitung noch mit Jörg Metter, der ja auch in der DigiGES sehr aktiv ist, besprochen, was er dazu meint, und er hat gesagt, ja, finde es auch sinnvoll, aber was er ganz wichtig mir auch mitgegeben hat, was ich hier auch weitergeben soll und was Sinn macht für mich ist, man denkt dann gleich, wir müssen groß ansetzen, also ich schreibe mal irgendwie einem Nationalrat, den ich vielleicht aber gar nicht kenne, und er hat gesagt, nein, nicht den Trickle-Down-Effekt nutzen, sondern eben Bottom-up arbeiten. Also wenn ihr zu eurem Gemeindepolitiker geht, den ihr vielleicht noch über zwei, drei Ecken kennt, also vielleicht könnt ihr da auch einen Kontakt einfädeln, dann hört er euch vielleicht zu und der ist vielleicht nicht so einflussreich wie jetzt ein Ständerat, aber der sitzt in einer Partei, in der dann auch nationale Politiker sind, die reden dann wieder zusammen und dann kommt das plötzlich auch, kriegt das eine breitere Basis. Und das ist eben genau der Unterschied zum Eye-Level, wenn ich jetzt, also toll, dass ich jetzt mit euch spreche und ich hoffe, das geht dann auch noch ein bisschen weiter und so, aber wenn ich das alleine mache, bringt das viel weniger, als wenn ich das eben an entsprechenden Stellen auch platzieren kann, wo das dann auch sich weiter entfalten kann. Noch so ein kleiner Tipp auch aus meiner eben Erfahrung. Ich habe viel mit Campaigning, deshalb waren wir das auch, wollte ich sagen, das ist Campaigner-Herz heute noch wichtig, sind ein bisschen in dem Thema. Ich habe das immer wieder gesehen, dass Leute, ich habe eine tolle Idee, ich gründe jetzt eine neue Initiative, einen neuen Verein oder so. Meine Empfehlung, schaut zuerst mal, gibt es schon etwas, was einigermaßen passt. Und dann unterstützt lieber die, als dass wir 100.000, ich habe das während Corona habe ich das sehr häufig gesehen, es gab so viele Initiativen von haben, was hier im Netz gerade abgeht, an Hate Speech und Trolling und was auch immer, das ist so übel, ich gründe jetzt irgendwas zur Förderung von besserer Diskussionskultur, und gab so 100.000 kleine Pilze, die aus dem Boden schossen, und die meisten sind jetzt wieder untergegangen. Und was ich dann irgendwann probiert habe, also ich habe das ziemlich viel so gehört und gesagt, sprecht doch mal ihr zwei zusammen und so, und dann ergibt sich vielleicht auch was. Also das ist wirklich auch etwas so aus der Praxiserfahrung. Man kann dann vielleicht nicht 100% seine Ideen durchsetzen, genau wie man möchte, muss dann auch ein bisschen kompromissfähig sein, aber man erreicht trotzdem vielleicht etwas. Was ich noch so rausgenommen habe, ist der Punkt Spenden. Das ist quasi der Fast Track, sage ich jetzt mal, für alle, die Geld übrig haben. Und das auch wieder, also aus meiner Erfahrung wiederum bei NGOs zu arbeiten, das ist natürlich auch immer ein Riesenthema. Aber eigentlich, NGOs haben es am liebsten, wenn man ihnen Geld in die Hand drückt, auch das nicht gebunden ist. Also nicht jetzt beim WWF, oh, ich möchte gerne die Nashörner im südlichen, also im Subsahara-Teil von Afrika schützen. Das ist super toll und das ist sehr verständlich. Aber für die Organisation ist es dann schwierig, wenn sie dieses Projekt beendet haben und dann ist noch Geld übrig. Und sie hätten eigentlich noch 100.000 andere Projekte, aber sie können es nicht dafür einsetzen. Aber eben, wenn ihr nicht selber nach Afrika gehen und die Subsahara-Schwarzmaul-Nashörner retten wollt, dann ist Spenden durchaus eine gute Möglichkeit. Natürlich prüft, wenn ihr an wen ihr Geld gebt. Aber das soll jetzt auch keine Werbung für die DGS sein, aber ihr habt gesehen, die haben auch ein Spendenprojekt im Moment. Und damit komme ich endlich zum Schluss. Ja, Dani grinst mich schon an. Blue Pill or Red Pill, was meine ich damit? Ich denke, wie gesagt, digitale Selbstverteidigung in dem Sinn, wie wir sie bis jetzt kennen, ist so eigentlich eine Froschperspektive auf ein systemisches Problem. Und deshalb sollten wir ihm nicht als Frösche begegnen, sondern eben versuchen, das auch systemisch anzugehen. Ich bin gespannt dann in der Diskussion, wie ihr das seht, aber jetzt eben wie gesagt als Ethiker, ich möchte euch nicht sagen, so ihr habt jetzt meine Lösung gehört, das ist die perfekte, sondern euch wirklich auch gerne zum Reflektieren einladen, ja was würdet ihr denn wählen, den Eye-Level, den Level, ich sage es mal ein bisschen salopp, des Konsumenten, der Konsumentin oder den S-Level, also auf systemischer Ebene, dem des Bürgers oder der Bürgerin, wo ihr eben auf dieser Ebene versucht, aktiv zu werden. Alle, die jetzt sagen, wieso ist das ein Oder? Er hat doch vorher gesagt, ich spiele nicht nur im Spiel mit, ich mache daraus ein Und. Super, großartig, ich will euch die Selbstverteidigung überhaupt nicht verbieten. Wie gesagt, ich habe selber auch meine Skriptblocker etc. 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 Aber wenn man, und das habe ich mit dem Teebeutelbeispiel ein bisschen zu illustrieren versucht, wenn ihr nur für eines Energie habt, dann würde ich auf jeden Fall den S-Level wählen, also meine Bürgerrechte einfordern. Und das würde ich mich freuen, wenn ich da nicht der Einzige bliebe oder wäre. Damit bin ich am Schluss. Genau, wir können hier gerne die Frage in der Diskussion vertiefen. Ich mache regelmäßig solche Denkanstöße unter dem Hashtag Philo-Frage auf den mehr oder weniger bösen Netzwerken. Manchmal muss man halt doch drin bleiben. Also wenn ihr da Lust habt, weiter zu diskutieren, dann freue ich mich auch längerfristig, gerne auch wenn wir uns vernetzen. Aber jetzt freue ich mich zuerst mal mit Dani und mit euch zu diskutieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich versuche jetzt noch kurz den Screen auszublacken.
Das kannst du auch lassen, dann können sie dich noch.
Ah, du kannst den. Ah, brauchst du noch Tipps von hinten? Oder?
Ja, ich brauche ihn nachher noch.
Wunderbar. Mein Wasser holen.
Ja, nach so viel Reden darfst du dir einen Schluck gönnen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo anfangen.
Habe ich dich erschlagen?
Ja. Du willst anfangen.
Kommt gleich eine Frage, sehr gerne.
Ich bin etwas verwundert. Also die Ankündigung war ja sehr provokativ und es war zu erwarten, dass du jetzt nicht sagst, das ist alles totaler Bullshit, wir sollen damit aufhören, sondern eben ganz klar, diese individuelle Arbeit ist Sisyphus-Arbeit. Ich mache seit beinahe zwei Dekaden zum Beispiel so Dinge wie Chaos macht Schule oder so, das ist absolute Sisyphus-Arbeit und bringt uns natürlich nicht voran. Aber ich bin jetzt auch wirklich so ein bisschen so, Thema verfehlt, systemischer Change, indem ich irgendwie meine Gemeindepolitiker anspreche und hoffe, die sprechen später mit meinen Nationalräten, damit sich da jetzt irgendwie in der Schweiz systemisch was ändern könnte oder in welchem Land auch immer ich zu Hause bin. Dieses Internet ist weltweit und es geht hier um Technologie. Und wenn wir einen systemischen Change wollen, dann müssen wir die Technologie systemisch changen. Du kannst mal gucken, ich habe da vor 10 Jahren schon Vorträge gemacht zu GNUnet zum Beispiel, das sind solche Ansätze, GNUnet hat es leider nicht, immer noch nicht so weit geschafft, dass man es wirklich benutzen kann. Aber wenn wir diesen Anspruch erfüllen wollen, dass die Leute da von alleine safe werden, ohne dass wir sie prügeln müssen, sich stundenlang damit auseinanderzusetzen, dann müssen wir die Technologie ändern. Die Politik hilft uns da genau gar nicht.
Danke vielmals für dieses, in dem Fall provokativere, für diese provokativere Frage, als ich das im Vortrag gemacht habe. Aber ich glaube, ich kann die Frage dann gleich auch ein bisschen zurückgeben und sage, okay, kannst du mir die Handynummer von Joe Biden geben? Und das ist genau natürlich der Punkt, auf den ich hier raus wollte. Auch, also ich, mein Herz ist ganz bei dir, muss ich natürlich auch sagen, das ist logisch. Am Schluss, wenn ich so machen könnte und global das System ändern, würde ich noch ein paar andere Dinge als in Anführungszeichen nur das Internet ändern. Aber was ich eben heute auch wollte, war diese Frustration und Ohnmacht, ja, was kann ich denn überhaupt tun, da auch etwas ganz Konkretes zeigen. Ich habe eben, Dani wurde, glaube ich, schon ein bisschen nervös, ich habe schon so genug lange gesprochen. Aber das finde ich eben, das ist nicht zu unterschätzen. Also wenn ihr etwas tun wollt, dass ihr dann eben da ansetzt, wo es etwas bringt, wo ihr auch etwas machen könnt. Und das ist so, glaube ich, auch der Range, wo es wirklich realistisch ist für die meisten von uns. Also auch das nochmal, großartig, wenn du das seit Dekaden machst, aber ich muss danach eben danach so ein bisschen, ja, eben es erstaunt mich nicht, und so schade ich das finde, aber dass es nicht dort ist, wo wir, glaube ich, hier drin, da sind wir uns weitgehend einig, wo wir uns wünschten, dass es wäre. Aber auch nochmal komme ich auf die Mailverschlüsselung zurück. Das ist für mich dann wirklich auch die Frage, sollten wir alle lernen, die Einstellungen zu machen? Also ja, ich würde sagen, ja, eigentlich schon. Aber oder sollte das einfach verdammt nochmal ein Standard sein? Also sollte es einfach sein? Ja, Widerspruch, gerne.
Also vielleicht ist es dir nicht bekannt, aber die PEP-Stiftung arbeitet seit ungefähr jetzt doch auch bald 10 Jahren daran, E-Mail-Verschlüsselung zu einem Standard zu machen. Also, ne, und genau, Usability und so weiter und so fort, das da mit rein zu tun. Das ist halt ein Katz-und-Maus-Spiel, ja. Wo halt dann doch die Katze jetzt, glaube ich, immer gewonnen hat. Aber ja, also daran wird ja gearbeitet, und von dem her natürlich ist es nicht komplett sinnlos, zu irgendwelchen Politikern zu laufen und zu sagen, oh, da musst du aber aufpassen, und das denen die Technik zu erklären. Aber ich möchte weiterhin dafür plädieren, dass alle, die da auch technisch was beitragen können, bitte an der Technik beitragen und nicht zu Politikern rennen, sondern sich das vielleicht die Zeit nehmen, das anderen zu erklären, die dann wiederum die Translator sein können zu den Politikern. Aber wenn man technisch was auf dem Kasten hat, dann bitte beschäftigt euch mit der Technik. Weil die einzigen Gesetze, die uns da rausbringen werden, sind die Gesetze der Mathematik und nicht die Gesetze der Politik.
Vielen Dank für dieses klare Statement, dem ich jetzt tatsächlich widersprechen würde, ohne das jetzt zu devaluieren. Also ich finde, das ist eine Haltung, die man natürlich haben kann. Was mich jetzt da, kannst du das Mikrofon gleich nochmal in der Nähe lassen, das sind wir quasi hier in der zweiten Diskussion. Aber nein, was mich interessieren würde, ist, du sagst, okay, die von was von Technik verstehen, sollen zu jemandem, der übersetzen kann, gehen, und die Person soll das dann machen. Und das interessiert mich jetzt wirklich, was ist falsch daran, wenn die Person, die etwas von Technik versteht, direkt mit einer Person, eben in der Politik jetzt mal, spricht? Aber ist es nicht, also ineffizient, wenn ich das zuerst mal, so quasi das Telefon spiele, und dann, wenn es die dritte Person dann erklärt, ist es dann irgendwo auch nicht mehr ganz da? Okay, ja, jetzt sehe ich, was du meinst. Ja, das ist natürlich, also dieses Argument sehe ich durchaus, ja. Also wenn, und nochmal, also wenn ihr das macht, super, gerne, ja, bitte, aber einfach sitzt nicht nur in eurem eigenen Kämmerlein am Coden, dann würde ich dezidiert sagen, dann codet lieber einmal weniger und versucht was zu helfen beim System. Ja, vielen Dank.
Vielleicht in die ähnliche Richtung geht es, ich meine, im Bereich von Messaging-Apps haben wir das ja eigentlich. Wir haben zwei mindestens relativ bekannte, relativ gute, sage ich mal, und trotzdem benutzen die meisten den anderen Messaging Client.
Oder? Soll ich noch einen Menti machen? Wen meint er jetzt?
Nein, Ich glaube, du weißt, was ich meine. Das, also, und ich sehe eigentlich ein bisschen hier die Schwierigkeit. Ja, in der Vorbesprechung noch kurz darüber gesprochen. Und man sagt manchmal auch, ja, wir stimmen mit dem Portemonnaie ab oder mit den Füßen. Da, wo wir nicht einkaufen, hat es bald keinen Laden mehr. Aber irgendwie stimmt es ja doch nicht ganz, weil ich jetzt diesen einen Messaging-App nicht mehr verwende und regelmäßig mit meinen Freunden diskutieren muss, wieso ich jetzt den anderen verwende und es so schwierig ist, mich zu erreichen. Trotzdem haben alle den anderen noch. Also, ja, wie kriegt man denn das hin? Oder wäre das jetzt im Fall von System, würdest du dann sagen, ja, es muss halt eine Regulierung geben, eine Messaging-App darf maximal diese Daten speichern, oder? Also müssen wir jetzt hier eine Petition leisten, oder?
Ja, ich frage mich gerade, wie weit man mit einer Petition kommen würde. Natürlich eben, und da sind wir dann ganz klar in einem Thema, wo es dann schnell global wird. Also wir können den anderen, nennen wir ihn einfach mal WhatsApp, so als, den können wir natürlich nicht einfach so regulieren. Wir können Threema in irgendeiner Form besser unterstützen, weil das ist ein Schweizer Ding. Aber ja, eben da wird es dann sehr schnell global verletzt, ja auch, aber vernetzt. Trotzdem eben bin ich auch überzeugt, dass wir auch da besser diesen Ansatz wählen, uns überlegen, wie, also ich schwadroniere ein bisschen um das Wort Regulierung herum, weil das auch immer so ein Thema ist, ja, wie viel wollen wir jetzt effektiv regulieren, eben wie viel soll uns die Politik auch reinreden, das ist ein anderes Thema, also vertrauen wir der Politik auf der anderen Seite, aber wenn wir das nicht mehr tun, eben wenn wir den Glauben an die Demokratie verloren haben, ja, dann können wir alles, was ich über den S-Level gesagt habe, auch fortschmeißen, aber ich bin immer noch sehr stark davon überzeugt, die Demokratie ist das schlechteste, die schlechteste Staatsform mit Ausnahme aller anderen. Es wäre schön, wenn wir etwas anderes hätten, aber das ist das Beste, was wir im Moment haben. Und ja, und dann brauchen wir wahrscheinlich auch klare Regulierung. Und deshalb übrigens, also sind wir jetzt nicht mehr bei der Pyramiden, vielleicht eigentlich dann doch nochmal schnell, aber bei der Pyramiden beim Fuß da mit Politik reden, sondern abstimmen. Also tut das halt wirklich auch. Also jetzt nochmal aus dem Bereich Klimaschutz. Ja, also wenn wir das die Konzernverantwortungsinitiative oder das CO2-Gesetz mit irgendwie knapp irgendwas um die 50-49% oder so verlieren, das ist halt einfach super ärgerlich, aber ich sage immer, also vielleicht ein bisschen gemein, das soll jetzt nicht gegen die Studierenden hier drin sein, aber ich habe bei der Masseneinwanderungsinitiative, da war es ja wirklich, da waren es ein paar tausend Stimmen. Und da habe ich gedacht, wenn die paar Studis, die immer groß philosophieren, ich habe Philosophie studiert, deshalb sage ich das jetzt einfach mal so, die groß philosophieren und bei Rotwein sagen, wie man die Welt verändern müsste, aber ihren Arsch nicht hochkriegen, auch sind wir immer noch auf dem Stream, ihren Allerwertesten nicht hochkriegen, am Sonntagmorgen spätestens abstimmen zu gehen. Wir hätten die Masseneinwanderungsinitiative locker kippen können, aber das ist eben deshalb nicht passiert. Und deshalb nochmal auch, also da sage ich jetzt ein bisschen provokativ gegenüber der Stimme im Saal, wenn ihr an dem Sonntagmorgen statt in eurem Kämmerchen gecodet hättet, abgestimmt hättet, dann hätten wir die Masseneinwanderungsinitiative aus meiner Sicht gewonnen, aus anderer Sicht vielleicht nicht. Wie gesagt, wenn ihr Zeit habt und Energie, macht gerne beides. Aber da denke ich, ja, es braucht eben auch solche Initiativen zur Bestätigung, ja, wir wollen die Regulierung, oder, und da bin ich dann eben auch wieder demokratisch gesinnt. Wenn wir halt auch das blöde Antiterrorgesetz, ist ja nur zu unserer Sicherheit, bla bla bla, annehmen, dann sind wir bis zu einem gewissen Grad selber schuld. Also jetzt kommen wir dann schnell in die Demokratietheorie rein, mit auch Information ist da ja auch wichtig und Propaganda und das ganze Zeug kommt da rein. Aber ja, da müssen wir uns entscheiden, wollen wir halt doch auch ein bisschen Regulierung oder ein bisschen viel Regulierung, um die Dinge richtig auf die Beine, auf die Füße zu stellen.
Und wie wir uns entscheiden, wäre, oder ja klar, müsste natürlich demokratisch sein, aber also ich stelle mir ein bisschen die Frage, oder es ist halt immer ein bisschen die Frage, wie zieht man die Grenze? Wo beginnt jedem eigenen Individuum seine ja, weiß ich nicht, seine Verantwortung, Selbstverantwortung, sagt man ja so schön, und wo, wo nicht. Also bin ich selber verantwortlich dafür, welche Suchmaschine ich verwende, oder müsste es vom Staat sichergestellt sein, dass diese Suchmaschine halt nur und keine Daten speichert, sage ich jetzt mal. Oder ja, also und wie würde man dann sowas aushandeln? Oder was, wie könntest du dir sowas vorstellen?
Das sage ich jetzt gerne auch ganz offen, das kann ich mir eben auch nicht wirklich vorstellen. Da sind wir in einem Dilemma und deshalb sage ich das jetzt auch so, weil eben da müssen wir dann Entscheidungen fällen. Aber ich bin auch kein Fan davon, dass mir, also ich finde es super, dass du gesagt hast, der Staat sagt mir, welche Suchmaschine, und ich meine, der Staat sagt dann auch vielleicht noch, ja, irgendwie Opposition finden wir nicht so gut, die filtern wir dann ein bisschen runter im Algorithmus. Nein, das kann es dann eben ja auch nicht sein. Das heißt, die einfache Lösung da, die gibt es tatsächlich nicht. Und deshalb nochmal, wir brauchen den politischen Diskurs, also nicht einfach eben nur, jetzt stimme ich ab, ja oder nein, sondern dass wir diese Stimmen auch reinbringen. Das ist Demokratie, dass wir darüber debattieren. Dann passiert eben tatsächlich vielleicht regulierungsmäßig was, aber ich war heute den ganzen Tag an einer Konferenz zum Thema digitale Ethik und habe auch gedacht, hey, das war jetzt die fünfte dieses Jahr. Und da hat sich in 5 Jahren einiges getan, auch ohne dass effektiv Gesetze erlassen, also natürlich wurden auch viele Gesetze erlassen, aber viele Dinge passieren schon nur, weil man weiß, es wird drüber gesprochen, es wird drüber verhandelt, und das kann Kultur eben auch schon ändern. Und da war ich eigentlich, hatte ich heute ziemlich Freude, das passt in dem Sinne gerade zufällig, aber da hatte ich eigentlich Freude, dass ich gesehen habe, da sind jetzt Leute auch von ziemlich großen Firmen auf Podien gesessen und haben schon ganz anders geredet, als sie noch vor 5 Jahren geredet hätten. Und das ist, ich würde, also wenn du sagst, Lösung, sie ist unbefriedigend, aber der politische Diskurs, das ist die Lösung. Oder der Prozess zu Lösungen.
Die Frage ist, ob sie nur so geredet haben oder ob sie auch so handeln, aber das lassen wir jetzt beiseite.
Nein, also da würde ich jetzt tatsächlich gerne drauf reagieren, so ein bisschen als Advocatus Diaboli vielleicht sogar. Ich sehe wahnsinnig viel Virtue Signaling da draußen. Also ich, manchmal denke ich, hey, alle, also übrigens nicht nur jetzt im Digitalbereich, also wir sind, es wurde auch heute irgendwie gesprochen von einem, nicht Label, es war irgendwie anders genannt, als für Dark Pattern, beziehungsweise eben, wir sind Dark Pattern frei. Und da finde ich, verdammt nochmal, ich will kein Label sehen, wir sind Dark Pattern frei. Ich will, dass es selbstverständlich ist, dass es einfach keine Dark Pattern gibt. Und da gibt es, denke ich, also dem zum einen denke ich, da wird viel Virtue Signaling jetzt betrieben, aber es gibt tatsächlich, also es ist auch mehr Authentizität drin als vor 3, 4 Jahren tatsächlich. Der Weg ist weit und es kann jederzeit eben auch wieder zurückgehen. Deshalb nochmal, wir brauchen einen konstanten Diskurs, wir müssen das, und deshalb auch nicht Selbstverteidigung, sondern Forderungen stellen, also aus der Defensive rauskommen und darüber debattieren, dann bewegt sich ein bisschen was. Ja, ich, also ja, nennt mich gerne auch naiv und so. Dass, mir ist klar, dass ich das wahrscheinlich nicht erleben werde, dass wir ein super Klima haben und dass wir ein super faires Internet haben, das für alle gut ist und wirklich zum Besten der Menschheit ist. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass es sich lohnt, sich dafür zu engagieren, weil dann wird es zumindest ein bisschen besser.
Ja, vielleicht brauchst du ja gar nicht immer Regulierungen, oder? Das hast du jetzt auch angedeutet. Es gibt ja auch so ein bisschen, wie sagt man, sozialer Druck.
Auf die Firmen meinst du jetzt?
Oder? Ja, von der Gesellschaft und innerhalb der Gesellschaft gesamt, die dann logischerweise auf die Firmen und deren Verhalten ja, abfärbt. Also wenn ich so jetzt an Themen denke wie das Gendern, da gibt es kein Gesetz, wie man sich auszudrücken hat, und wir wissen trotzdem, oder viele, ja, was eine schönere oder modernere Sprache ist, sage ich mal, oder auch im ganzen Bereich Umwelt, den du schon mehrmals gemacht hast, also da beginnen jetzt die verschiedenen Läden, so mit Sternchen, wie viel CO2 welches Produkt verwendet hat, um da ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, inwiefern es Greenwashing ist oder echt ist dann die andere Frage, aber man merkt ja halt, ohne dass die Länder dazu verpflichtet sind, dass hier etwas passiert, oder?
Da bin ich tatsächlich jetzt wieder, da kippe ich in die andere Seite, da bin ich eher skeptisch. Also ich glaube, diese ganzen, also dieses Produkt ist vegan und fair und öko und überhaupt. Da sind wir eigentlich genau eben noch in diesem Narrativ des Eye-Level drin. Also ich sehe das Produkt und ich entscheide mich für ein gutes Produkt. Ich möchte, dass die Produkte einfach gut sind. Und die in dem Sinn auch tatsächlich ein bisschen schlechte Nachricht nochmal zum Thema Regulierung. In diesem Paper von Jadron Löwenstein, das ich da zitiert habe, die sind eben tatsächlich zum Schluss gekommen, ja, es braucht eben häufig so ein bisschen die Gesetze, also so quasi von uns selbst ändern wir uns doch weniger, als wenn wir das via Gesetze machen. Und deshalb sage ich auch eben nicht einfach paternalistisch, sondern wenigstens demokratisch. Und letzten Endes, ja, wenn wir uns halt gegen Klimaschutz entscheiden oder für Sicherheit und Terrorüberwachung, ja, eben, dass die Terroristen, ja, ihr wisst, was ich meine. So, also wenn wir uns, aber wenn wir uns dafür entscheiden, dann müssen wir uns das halt auch in einem gewissen Sinn akzeptieren. Eben, ich akzeptiere diesen Entscheid und sage, okay, dann muss ich noch mehr Sensibilisierung und Informationsarbeit leisten. Das ist der Weg.
Das, aber, also das heißt am Ende aber auch, es braucht doch letztendlich viel Überzeugungsarbeit auf verschiedenen Ebenen, oder?
Unbedingt, ja. Also es braucht beides. Ich sage es jetzt extra so ein bisschen plakativ, es braucht Überzeugungsarbeit, denn eben, wir wollen ja keinen Despotenstaat, der uns zu unserem eigenen Guten zwingt. Also das könnte man ja auch sagen, und da bin ich dann wieder in der politischen Philosophie zu Hause. Also der gute Tyrann, der da eben die richtigen Gesetze erlässt, ich halte das für eine gefährliche Utopie, weil der dann plötzlich vielleicht doch auch andere Gesetze erlässt, die für andere noch ein bisschen richtiger sind als für mich. Aber es braucht eben, es braucht teilweise diesen Konsens und diesen Diskurs und es braucht dann eben auch die Gesetze. Aber dass wir zu diesen Gesetzen ja sagen können oder nein und dann halt auch sagen, okay, die Menschheit ist halt dumm, wir wüssten es ja, aber der Rest der Menschheit ist so dumm, da können wir uns wenigstens als moralische Sieger fühlen. Fühlt sich nicht immer so gut an.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, du plädierst für Gesetze, die mehr Sicherheit in zum Beispiel Messaging-Apps wollen als weniger, weil politisch geht es ja eigentlich genau in die andere Richtung, ohne jetzt spezielle EU-Vorstöße nennen zu wollen, aber eigentlich ist das ja genau, wäre es ja genau eigentlich der Punkt, oder? Wenn ich dich so richtig verstehe. Wir sollten nicht eine EU-Verordnung haben, die sagt, wir wollen alle Chat-Nachrichten auslesen können, bevor du sie verschickst, sondern wir sollten eigentlich eine EU-Verordnung haben, die sagt, niemand darf deine Chat-Nachricht auslesen können, bevor du sie verschickst und auch auf dem Weg nicht, oder?
Das fände ich bedeutend sympathischer und die Sicherheit würde ich mir dann zum Beispiel reinholen, indem ich sagen würde, ja, wir fördern jetzt einen Open-Source-Messenger, der interoperabel ist, also auch da ist ja Sprache interessant, also Interoperabilität, offenbar immer noch nicht genug Apero, aber Interoperabilität ist schon als Wort so super kompliziert, aber eigentlich meinen wir damit etwas, was total wichtig ist und da eben könnten wir, wenn wir sagen würden, hey, wir wollen das eben gewährleisten und Open Source ist ein guter Weg dahin, weil da wird dann auch die Sicherheit wieder gewährleistet, weil das eben überprüfbar ist und dass wir das fördern, aber allenfalls eben auch mit Gesetzen fordern für eine bestimmte Zeit. Wiederum Diskurs und wenn wir dann merken, so, jetzt haben wir das, jetzt haben wir diese Digitalkompetenz vielleicht erreicht von einzelnen Menschen, aber auch jetzt haben wir die Firmen so weit, dass sie sich an solche Dinge halten, dann können wir das Gesetz ja auch wieder ändern. Das ist ja das Schöne an der Demokratie.
Ja.
So. Ah. Ich habe keine Ahnung von digitaler Selbstverteidigung und Informatik, aber ich bin recht erstaunt über das Vertrauen in den Staat und in die Politik, die ausgerechnet an diesem Ort jetzt so auf mich trifft. Und ist mir aufgefallen, auch da habe ich keine Ahnung, dass jetzt dieses Moratorium, das verlangt wird in der KI-Forschung, ausgerechnet aus der Industrie kommt eigentlich. Und das ist auch meine Meinung, dass die Industrie die Welt regiert und nicht die Politik. Und wie siehst du denn das?
Also ob die Industrie die Welt regieren sollte oder die Politik? Oder?
Dein Vertrauen in die Politik und speziell in die Schweizer Politik ist so groß, dass du sagst, vergiss alles und investier alles in die Politik. Aber wir sehen jetzt an diesem Beispiel, dass das ist ja, war ja anscheinend höchste Zeit, dass das passiert und es kommt aus der Industrie und es kommt von unten, es kommt aus diesen Leuten heraus und es kommt nicht via die Politik oder die Politik schläft weiter.
Bin ich jetzt auch wieder sehr hart gesagt, die Politik schläft weiter. Es geht ja etwas, es geht einfach sehr langsam und das ist klar. Und das auch, also ich glaube, und du hast jetzt natürlich den eigentlich provokativen Kern getroffen, der davor kritisiert, es war gar nicht so provokativ, aber das ist ja wahrscheinlich genau das, was ich hier vertrete. Eben das, ich stolper noch ein bisschen über das Wort Vertrauen in den Staat. Ich würde es vielleicht so sagen, ich möchte gerne mehr Vertrauen in den Staat haben. Das ist gerade auch in der letzten Zeit durchaus auch ein bisschen erschüttert worden. Also ich mache mir ein bisschen Gedanken über den Herbst. Ich weiß im Moment echt nicht, wen ich wählen soll. Das finde ich wirklich schwierig bei uns im Moment. Und das spricht tatsächlich, glaube ich, auch für ein erschüttertes Vertrauen in die Politik, die wir jetzt gerade haben. Aber da kann ich wieder schön auf die philosophische Theorie zurückziehen. Was ganz stark ist, ist mein Vertrauen in die Demokratie und mein Wille, dass wir die Demokratie stärken. Also weniger jetzt die ganz konkreten Akteure im Staat, da sehe ich auch, dass es da Probleme gibt, aber wir lösen die jetzt auch nicht, indem wir eben die Industrie dann einfach machen lassen oder indem dass wir jetzt einen unseren Lieblingsdespoten einsetzen, der das dann alles wieder regelt für uns. Das ist eigentlich das, was ich sagen will auf dieser Ebene.
Gut,
ich glaube, da sind noch...
das ist gut. Es gibt noch viele Fragen, wir haben auch noch viel Zeit, aber ich gönne dir ein bisschen und unseren Fragen ein bisschen mehr Privatsphäre. Und ein bisschen weniger Chilling-Effekt, indem dass ich jetzt gleich den Stream ausschalten gehe. Aber erst gleich, vielleicht kannst du mir nochmal schnell, also kann ich hier. Ah, funktioniert. Wir haben ja auch gehört, wir wollen die Leute ein bisschen bilden und informieren. Das machen wir natürlich weiterhin mit nächsten Themen, nächsten netzpolitischen Abenden. In 4 Wochen ist es, glaube ich, wir mussten um 1 Woche schieben wegen Auffahrt. Sehen wir uns wieder hier oder im Stream, wenn ihr wollt, 25. Mai und dann am 15. Juni noch einmal, bevor wir in die Sommerpause gehen. Und ja, wenn ihr heute zum ersten Mal hier wart oder zum ersten Mal von der digitalen Gesellschaft gehört habt, würde es uns natürlich freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt bleibt. Ein immer sehr guter Anlaufpunkt ist die Homepage selber, digitalegesellschaft.ch. Wir haben einen monatlichen Newsletter, für den könnt ihr euch anmelden über den QR-Code hier rechts von euch aus. Weiter hat die Digiges Podcasts im Angebot, es gibt weitere Treffen, monatliche Mittagessen und wir sind auf den ein bisschen sympathischeren und weniger sympathischen Social-Media-Plattformen unterwegs, da findet ihr uns ebenfalls. Gut, das wäre es dann für die Leute im Stream. Bei uns hier geht es gleich weiter. Die Bar öffnet wieder und ihr dürft euch wieder verköstigen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, zu Hause und hier.